Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Hätte man mir Anfang März 2020 gesagt, dass ich ein Jahr später mit Masken einkaufen werde, nicht mehr ausgehen kann und fast ausschließlich von zu Hause arbeite, hätte ich wohl so gesagt, ja klar. Aber es ist so gekommen, unglaublich, was ich in einem Jahr verändern kann. Und natürlich nicht nur für mich, sondern ja, für viele Menschen auf dieser Welt hat sich der Alltag krass verändert. Ein Jahr Corona liegt hinter uns und das hat uns auch in unserer täglichen Arbeit hier bei Galileo vor große Herausforderungen gestellt. Denn von einem Tag auf den anderen konnten wir viele unserer Themen nicht mehr drehen, da wir einfach keine Möglichkeit mehr hatten, ins Ausland zu reisen. Aber wir haben glücklicherweise sehr tolle Filmemacher an unserer Seite, die selbst dafür eine Lösung gefunden haben. Und dank ihrer Idee haben wir auch jetzt noch ganz einzigartige Geschichten aus aller Welt in unserer Sendung. Und ich freue mich jetzt sehr, mit Kim Riegauer und Leo Steinbichler sprechen zu können. Die beiden arbeiten seit vielen Jahren für Galileo und freut mich, dass ihr Zeit habt. Schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hallo. Freut uns auch.
Sehr schön. Bevor wir gleich drüber sprechen, was eure geniale Idee war, ich würde einmal gerne den Zuhörern an die Hand geben, wie man so ein Galileo-Thema angegangen ist, bevor es zu Corona kam. Würdet ihr das einmal kurz beschreiben?
Ja, also der übliche Weg ist natürlich, dass man, wenn man eine Geschichte gefunden hat, wenn Galileo die gefällt, dass man dann mit einem Kamerateam entweder in Deutschland oder auf der ganzen Welt die Protagonisten besucht, mit dem Kamerateam dort dreht und mit dem Material dann halt nach Hause kommt und dann sichtet und im Schnitt einen schönen, hoffentlich schönen Film daraus macht. Das würde ich so als den Ablauf, den normalen beschreiben vor Corona.
Genau. Und dann kam sie eben, wie wir alle wissen, auch brauchen wir nicht drüber eingehen, Corona. Erzählt mal eure geniale Idee, die uns auch so gut gefällt.
Ja, die Idee ist eigentlich schon länger gereift. Der Leo und ich sind mit noch 5 anderen Kollegen zusammen im Producers Room. Wir sind ein Autorenkollektiv von freien Autoren und haben also ein gemeinsames Büro und arbeiten gemeinsam oder auch mal jeder einzeln an Themen. Und gemeinsam mit unserer Kollegin Sanna Bogner haben wir schon eine ganze Weile immer wieder so diese Idee gehabt, Mensch, es wäre doch nochmal auch was ganz anderes, wenn man Leute sich selber filmen lässt, zumindest bestimmte Passagen, weil das halt einfach natürlich nochmal was viel Authentischeres, viel näher am Protagonisten hat, wenn der sich auch selber filmt. Aber irgendwie haben wir die Idee immer wieder verworfen und als dann halt vor einem Jahr das losging mit Corona und auch relativ schnell klar war, dass man jetzt nicht mehr um die ganze Welt so easy reisen kann, haben wir gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich genau der Zeitpunkt, um das mal vorzuschlagen und das auszuprobieren einfach. Funktioniert das überhaupt, wie wir uns das so vorstellen und kommt da was dabei raus? Ja, und dann haben wir es halt euch, Galileo, vorgeschlagen und ihr wart so nett, das auszuprobieren gleich im ersten Film mit 7 Protagonisten damals rund um den Globus. Und damit hat das alles angefangen.
Klappt das denn immer so, wie man es sich im Vorhinein vorstellt?
Naja, nicht immer. Also erstmal muss man da ja komplett umdenken als Autor, weil, wie die Kim ja schon gesagt hatte, man telefoniert einfach eigentlich mit den Leuten und dann reist man dahin und dann hat man seine ganz eigene Vorstellung, wie so ein Film aussehen soll. Und man hat ja auch einen Kameramann in der Hand, mit dem man sozusagen diese visuelle Ebene dann umsetzt. Ja? Und wenn man jetzt sozusagen, wie in unserem Fall, Leute kontaktiert, die meinetwegen in Indien sitzen oder in Australien, die man zwar schon so ein bisschen kennt von früheren Drehs und denen sagt, was man will, ja, was man gerne hätte, was sie für einen drehen sollen, dann stellt dann das schon so erstmal vor ziemliche Herausforderungen, weil man weiß ja nicht wirklich, was da zurückkommt.
Haben Sie die Leute immer so verstanden, was ihr von ihnen wolltet? Ich meine, man hat ja so ein bisschen so diese, man ist ja manchmal so ein bisschen betriebsblind und sagt dann, wirft dann mit Begriffen um sich, die man zwar, sage ich mal, als Filmemacher, also die einem total klar sind, wo man dann aber ganz schnell merkt, okay, wenn ich jetzt jemanden sage, kannst du bitte noch ein paar Close-Aufnahmen von davon machen, wenn du da und dahin gehst, dass man da oft auf sehr viele Fragezeichen stößt gegenüber. Ging es euch da
ähnlich?
Ja, das
ist absolut so. Also das, man versucht, oder wir haben am Anfang natürlich auch immer versucht, Protagonisten zu finden, die vielleicht schon so ein bisschen filmaffin sind, die viel in Social Media machen, die einen YouTube-Channel haben, vielleicht sogar Stringer, also Leute, die auf Drehs oft dabei sind im Ausland und die Themen sozusagen vorbereiten. Und trotzdem, also es ist einfach immer die absolute Wundertüte, was du zurückbekommst. Du weißt es nie. Du kannst von nichts ausgehen. Es ist immer wieder ein Randtasten. Und selbst wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt super ausführlich alles beschrieben, wie du es dir vorstellst und was toll wäre, wenn sie das drehen. Es ist jedes Mal wieder eine riesen Überraschung einfach, ob was kommt, was kommt, wie es ist. Und bei manchen ist es ganz toll, aber bei vielen ist es tatsächlich dann auch erstmal schwierig und kann man daraus erstmal einfach keinen Film machen.
Es ist zum Beispiel so, dass du vielen Leuten sagen musst, dass sie nicht das Handy einfach waagerecht halten sollen, ja, also dachte, wenn sie mit dem Handy filmen, ja, weil mit irgendwie Hochkant können wir einfach beim Fernsehen nicht so viel anfangen, das kennt man ja, dann gibt es dann da rechts und links, wenn man so ein Hochkantbild sendet, gibt es so diese unschönen Blurs, ja, also dieses verschwommene Bild, was man dann noch im Schnitt dran stückeln muss, damit es überhaupt auf den Fernsehbildschirm passt. Und es kann also durchaus sein, dass er mit jemandem spricht und der wirkt so, als würde er das alles verstehen und ist Feuer und Flamme dabei. Und dann kommen lauter Hochkant-Videos, ja, und die kann man sich alle nicht verwenden. Dann muss man denen sagen, okay, das war jetzt schön und gut gemeint, aber wir brauchen es leider einfach alles nochmal bloß um 90 Grad verdreht.
Gab es da nicht dann auch irgendwann mal die Reaktion zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich habe keinen Bock mehr?
Also die Reaktion direkt haben wir jetzt nicht bekommen, aber was natürlich schon auch mal, also wir haben jetzt, glaube ich, 10 Filme ungefähr, 10 lange Filme mit jeweils, weiß ich nicht, 4 bis 5 Protagonisten in der Art gemacht im letzten Jahr. Und also was schon vorgekommen ist, dass Leute sich dann einfach nicht mehr gemeldet haben, obwohl man total nette Gespräche vorher hat und alles durchgegangen ist. Und wir hatten zum Beispiel versucht, im letzten Herbst für den Film Gastgeber Traumurlaub, hatten wir einen ganz tollen Protagonisten auf den Malediven, der uns also erzählen wollte und zeigen wollte, dass er 4 Monate im Lockdown auf dieser Luxus-Ressort-Insel festhing und nicht nach Hause durfte, konnte und hatte auch da Videos aus der Zeit und das war eine super Geschichte. Und er hat dann aber einfach ganz schnell die Lust zum Beispiel verloren, weil er dann halt doch gemerkt hat, viele denken auch am Anfang so, ah ja, die wollen jetzt so ein Interview und das ist in einer Stunde gemacht. Und es ist aber tatsächlich für die Protagonisten einfach dann doch, wenn man es, glaube ich, so zusammenrechnet, je nachdem, wie gut sich jemand anstellt, sind es halt doch auch, wie wenn wir da hingehen, 1 bis 2 bis 3 Tage immer wieder drehen und dann auch natürlich zum Teil noch nachbessern und nochmal nachdrehen. Und da verlieren manche dann schon die Lust, was man ja auch verstehen kann. Aber die meisten sind eigentlich immer total begeistert dabei und bleiben dann auch bis zum bitteren Ende dabei.
Du hast es gerade schon angeschnitten, ein Thema von euch war Traumurlaube und jetzt hattet ihr aber noch quasi das, wie ich finde, sehr, sehr spannende Thema, dass ihr quasi so Menschen begleitet habt in der Zeit von Corona, also nach ein Jahr von Corona. Wen habt ihr denn da alles gefunden?
Also wir haben ja im März 2020 schon mal einen Film gemacht, der allererste, der ging eben über die damalige Corona-Situation weltweit, ja. Und da waren wir in 7 Ländern, also da war dabei Australien, Indien, Südafrika, Kim, hilf mir.
Peru, Peru. In Japan, Südkorea, Israel. Genau.
Genau. Und da haben wir jetzt sozusagen, da haben wir die alle wieder angeschrieben, wie es denn bei ihnen so ausschaut, und haben auch gemerkt, dass sozusagen 7 Geschichten für so einen Film ein bisschen viel ist und haben das Ganze dann auf 5 Geschichten sozusagen reduziert und waren jetzt eben nochmal in Südafrika, Australien, Indien, Israel und
Man kriegt
fällt
immer
mir
nie alle
ein.
Länder zusammen. Ich weiß es gerade auch nicht. Auf jeden Fall waren wir noch mal in 5 Ländern und das war halt ganz spannend, weil ja, weil wir die halt einfach vor einem Jahr natürlich so das erste Mal, es war ja für alle total neu und alles war irgendwie, da war jeder Handgriff spannend so ungefähr. Es war einfach aber auch spannend zu sehen, dass jedes Land da wirklich komplett anders mit umgeht und die Situation für die Menschen einfach total unterschiedlich ist. Und dass es jetzt über das Jahr sich wieder komplett gedreht hat und dass zum Beispiel Länder wie Indien, die damals in einem super krassen Lockdown waren, jetzt irgendwann im Laufe des Jahres aufgemacht haben, obwohl sie die Pandemie null im Griff haben, einfach weil sie sagen, wir geben der Wirtschaft jetzt absolut den Vorrang. Und
Ach,
ne,
Wahnsinn.
jetzt ist da ganz normales Leben auf den Märkten. Die Leute gehen raus, ist zwar Maskenpflicht, aber halten sich jetzt auch nicht alle dran. Und also da hat sich sowohl in den einzelnen Ländern natürlich haben sich Dinge total verschoben. Plus natürlich, weil merkt man ja bei sich selber auch so die Wahrnehmung des Einzelnen. Also wir alle haben jetzt einfach ein Jahr damit gelebt und da hat sich natürlich auch so die Perspektive bei dem einzelnen Protagonisten jeweils total verschoben.
Ja, in Australien war es zum Beispiel so, dass wir einen Protagonisten hatten, der wurde schon ganz früh in seiner Eigenschaft als Wissenschaftsjournalist auf das Virus aufmerksam. Und der hat vor einem Jahr hat er noch auf die Regierung geschimpft, okay, die ist so planlos, die Leute rennen rum, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und innerhalb in Australien hat sich die Situation jetzt so verändert in diesen 12 Monaten, dass die einen krassen Anstieg hatten und einen unfassbar harten Lockdown, also 112 Tage in dem einen Bundesstaat in Victoria, wo auch die Großstadt Melbourne liegt. Und ganz krasse Kontaktbeschränkungen, man durfte nur 1 Stunde pro Tag raus, also maximal. Man durfte aus so einer 5-Kilometer-Bubble um seinen Wohnort nicht raus in manchen Bundesstaaten. Und jetzt ist es halt so, dass sie eine Inzidenz von 8 haben auf 25 Millionen Einwohner pro Woche.
Wow, okay, das ist eine Leistung.
Und da denkt man natürlich schon, okay, mit welchen Zahlen handeln wir denn hier eigentlich jetzt nach einem Jahr rum? Ja? Und man muss sagen, die Australier, die haben ihre Impfkampagne noch gar nicht so richtig angefangen, weil sie nicht wirklich Impfstoff geliefert kriegen. Also das sind 100.000 Leute oder so geimpft von den 25 Millionen. Und das ist dann schon wahnsinnig. Da kommt man halt wirklich ins Denken, okay, was ist eigentlich bei uns los?
Was hat denn da euer Protagonist danach gesagt? Du hast gerade gesagt, ihr habt ihn vor einem Jahr getroffen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was der dann heute sagt.
Also, der hat sich ja ein Jahr später einfach wiederum ist er so ein bisschen sehr, also ein sehr lustiger Typ. Und dann hat er wirklich so die Regierung total gelobt und hat so schweren Herzens, aber auch so ein bisschen sozusagen im Ironischen gesagt: Okay, ich muss schon zugeben, die Regierung, sie haben einfach einen guten Job gemacht, ja. Also, der war dann voll des Lobes plötzlich, weil er natürlich die Situation weltweit überblickt und sieht, so in Australien ist es eigentlich, so wie dort, ist es in keinem größeren Industrieland.
Ich glaube, die hatten jetzt über 30 Tage gar keine Infektion, ne? Sagt er in dem Film.
Ich habe gestern nochmal genau nachgefragt, weil es ja schon ein bisschen her, dass wir das gedreht haben, 52 Tage, keine Infektion in Sydney und diesem Bundesstaat New South Wales.
Kann es aber nicht auch sein, dass quasi Australien sich komplett abgeriegelt hat und einfach niemanden mehr ins Land lässt? Das ist natürlich bei einer Insel, sage ich mal, ein Ticken einfacher als bei einem Land wie Deutschland, was einfach innerhalb eines Kontinents liegt.
Doch, genau so war es. Keine Touristen, also als Tourist kommt man nicht nach Australien 2021. Selbst ich habe gehört, dass Australier, die quasi im Ausland leben, wenn die wieder zurück wollen in ihre Heimat, dann müssen sie auch warten, bis sie einen Platz in einem Quarantänehotel haben. In dem werden sie dann quasi 14 Tage kaserniert, selbst wenn sie keine Symptome bei der Einreise zeigen. Und dann dürfen sie erst ins Land raus. Also es ist schon ultra hart, ja, aber halt wahnsinnig effektiv. Und das dann eben auch so ein bisschen die Sache, dass man sich so jetzt denkt als Filmemacher, ja, okay, welche Message will ich da jetzt eigentlich so auch so ein bisschen zeigen? Ja, entweder die, dass sie einfach so die Krise 100% im Griff haben oder einfach auch die Härten, die da einhergingen, ja.
Ich finde es ja auch total spannend. Ihr habt ja auch so ein bisschen so einen privaten Einblick, sage ich mal, in den Alltag dieser Leute bekommen. Und das in wirklich so unterschiedlichen Ländern. Habt ihr das Gefühl, dass die einen ganz anderen Alltag haben durch Corona, als wie es wir hier haben?
Boah, ja und nein. Also es ist, also das mit diesem privaten Einblick ist absolut so. Also das ist, oft ist man 2, 3, manchmal sogar 4 Wochen mit den Menschen immer wieder in Kontakt. Und wenn dann so die heiße Phase des Drehs auch ist, also wo die drehen, da ist man wirklich, ist dann blöd, wenn man aus 2 verschiedenen Zeitzonen oder 3 gerade Protagonisten betreut, dann ist man quasi, muss man morgens um 2 und um 7 Uhr morgens und um 3 Uhr nachmittags sozusagen parat stehen, weil auch das ist sowas, oft schicken die dann was und wenn man dann nicht sofort das runterlädt und draufschaut und kommentiert, dann ist auch erstmal wieder vielleicht, wenn es jetzt so ein Land ist, was nicht so gut erreichbar ist einfach oder wo derjenige auch was zu tun hat, ist dann erstmal wieder 2, 3 Tage abgetaucht. Also das ist schon ein sehr intensiver Kontakt, den man da hat und auch man hat dann fast so den Eindruck, ja, man begleitet die echt so über 2, 3, 4 Wochen sehr intensiv und hat wie so eine Brieffreundschaft oder halt so eine ja, Internetfreundschaft sozusagen, eine sehr intensive in der Zeit. Und klar, man hat diese Momente in bestimmten Ländern, wo man denkt, es ist sehr ähnlich, aber gleichzeitig auch ganz, ganz unterschiedlich. Also ein Protagonist jetzt aus dem aktuellen Film zum Beispiel in Südafrika, die ganze Welt zittert vor dieser Mutante, ja, in Südafrika machen die da gar nicht so ein Big Deal draus. Also angeblich sinken da die Zahlen, die Infektionszahlen. Aber Südafrika testet halt auch sehr, sehr wenig.
Okay.
Bis gar nicht eigentlich. Und da findet gerade eine Lockerung nach der anderen statt. Und als er jetzt halt für uns gedreht hat, war das eigentlich, ne, der ist essen gegangen, der ist ganz normal zum Friseur gegangen, der war im Township bei seiner Familie und da hat er uns dann auch gezeigt, nachts laufen halt alle rum und es ist eigentlich ganz normales Leben, was da stattfindet. Und das, obwohl da halt diese gefährliche Mutante, die ja doch deutlich ansteckender ist, unterwegs ist. Und das hebt sich dann natürlich schon ab von dem Alltag, den wir gerade haben, obwohl eigentlich die Infektionszahlen da viel, viel höher sein müssten oder sind. Das ist dann schon doch anders.
Zeigt ja dann auch so ein bisschen die kulturellen Unterschiede fast so ein bisschen. Also wie, um ehrlich zu sein, teilweise, ich habe das Gefühl, wie panisch wir da teilweise damit umgehen, aber ganz offensichtlich in manchen auch ein bisschen lockerer.
Absolut. Und es ist auch, also man bekommt dann schon auch viel mit, also gerade jetzt bei dem Tabiso oder aus Südafrika zum Beispiel war es dann auch so, der hat tatsächlich in dem Jahr jetzt eine seiner Schwestern auch an Corona verloren, die hat als Krankenschwester gearbeitet und der hatte da aber so ein, also als Leo und ich das gehört haben, war man wirklich so, also man ist dann ja einfach auch sehr betroffen, weil man das versucht mit seiner Situation zu vergleichen und der war da so relativ, also der schien so fast so ein bisschen abgeklärt darüber. Es war jetzt auch schon ein halbes Jahr her, aber trotzdem. Und dann war es halt tatsächlich so, dass er 2, 3 Tage angefangen hat zu drehen und sich dann aber an einem Morgen halt zurückmeldete und sagte, ja, Kim, sorry, aber ich drehe jetzt nicht weiter. Ich habe gerade eine schlimme Nachricht bekommen. Der Bruder meiner Schwester ist, meiner Mutter ist gerade ermordet worden. Und ich muss mich jetzt erstmal um meine Mutter kümmern. Und da merkst du dann einfach so, okay, das ist einfach, Corona ist da auch einfach nur so ein Problem unter vielen. Und Und das ist einfach ein komplett anderes Leben da natürlich, ja. Und das kriegst du dann natürlich so ganz eng irgendwie mit. Und ich finde, das ist aber auch so, also sowohl eine Stärke, aber als auch was, womit man ganz vorsichtig umgehen muss, dass man halt, die Menschen drehen halt wirklich sich selber und sehr nah und sehr authentisch. Aber gleichzeitig fehlt uns als Journalisten ja eigentlich dieser Zugang, dass wir halt auch selber uns das vor Ort anschauen können. Das heißt, das, was wir da zeigen in den Selfmades, ist im Grunde wirklich immer der ganz subjektive Blickwinkel, das subjektive Leben eines Protagonisten aus einem Land. Und da muss man einfach auch immer versuchen, das so darzustellen, dass es jetzt nicht für ganz Südafrika gilt oder für ganz Australien, sondern das ist halt wirklich die subjektive Geschichte eines Protagonisten, die wir da immer zeigen. Und das macht es auf der einen Seite total spannend, finde ich. Auf der anderen Seite darf man daraus halt natürlich auch nicht mehr machen und nicht mehr lesen.
Das bringt mich gerade auf einen Punkt. Ist es dann manchmal, also was ist eher der Fall? Muss man die Leute so ein bisschen vor sich selbst schützen, um zu sagen, so, nee, hier stoppt, das ist vielleicht besser, wenn du es nicht der großen Öffentlichkeit zeigst? Oder ist es vielleicht eher der Fall, wo man sagt, so, da zeigt er uns gerade nicht alles, weil er nur eine gewisse Seite von sich präsentieren will?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Situationen, also wo du die Leute bittest, okay, wir würden wahnsinnig gerne sehen, wie du lebst. Und dann werden die schon ein bisschen zögerlich und dann zeigen die zum Beispiel auch nicht wahnsinnig gerne ihre Wohnung oder ihre Wohnsituation. Oder man merkt dann auch, okay, die haben jetzt sozusagen Widerstände, ihre Familie zu erfilmen. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und dann kriegt man aber auch wieder Videos. Da läuft alles mit. Also
Steigt einer unter die Dusche,
da
so
wird dann die Kamera
ungefähr.
so da,
Oh,
genau.
okay.
Da wird die Kamera einfach neben den Essenstisch gestellt und dann wird da einfach drauf losgeplappert. Was wirklich auch wiederum sehr, sehr schön ist. Aber wie die Kim schon gesagt hatte, man muss wirklich auch so ein bisschen da gucken, wo man dann da journalistisch bleibt. Ja, also wir versuchen schon, die Situation in dem ganzen Land so ein bisschen einzuordnen. Also, weil, wenn man so eine Sache hat wie mit Australien, dann ist es ja schon einfach ein wahnsinniger Kontrast zu der Situation, die wir hier haben. Ja, aber das gelingt natürlich jetzt auch nicht bei jedem Land. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, und das ist nämlich das fünfte Land, das mir eingefallen ist, Kim,
Ach,
auf den
richtig.
Seychellen ist, ja, da haben wir irgendwie so einen wahnsinnig sympathischen Typen, den Marcus, der ist eigentlich so Skipper, und der hat jetzt so eine ganz, sage ich mal, eine kleine Welt um sich herum, und jetzt, ich weiß überhaupt nicht, inwieweit die sozusagen stellvertretend für die Seychellen steht, ja, aber der hat halt ein Boot und einen Eltern mit einem riesigen Garten, und da in dem Garten wachsen alle möglichen exotischen Früchte, und da bedient sich der. Das ist dann wirklich so eine
Ich habe gerade
Einzelgeschichte,
ein
ja.
Bild vor meinem Kopf und werde gerade ein bisschen neidisch auf diesen Menschen. Aber ich kann es gut
Ja.
verstehen. Ihr habt aber nicht nur ein Jahr Corona als Thema, sondern ihr habt noch mehr Filme mit unterschiedlichen Themen geplant.
Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, tatsächlich so 8 oder 10 Filme gemacht. Da waren ganz, ganz verschiedene Sachen dabei. Viele sind natürlich tatsächlich so Corona verschuldet oder Corona-Themen im Grunde. Also wir hatten zum Beispiel einen Film über Menschen, die durch Corona komplett ihr Leben jetzt ändern mussten oder auch geändert haben, aber irgendwie tolle neue Ideen hatten oder Dinge gefunden haben, die sie machen können. Aber wir hatten auch so Themen wie ja, einfach Menschen mit grünen Ideen, die also so diese Green Heroes, die da versuchen, ihre Geschichten umzusetzen. Und wir haben zum Beispiel auch Menschen in Diktaturen gehabt, also in Venezuela, in Belarus, in Nordkorea, die sich gefilmt haben. Und was hier, also die sind aber alle schon gelaufen, die Filme. Jetzt sind Leo und ich gerade dran, passend zu den Osterferien, den nächsten Traumurlaub-Film zu machen. Das ist jetzt das Nächste, was ansteht, weil das einfach ja bei den Zuschauern natürlich auch ankam und wie du ja auch gerade gesagt hast, oh Gott, ja, Seychellen, so geht es ja
Ja,
vielen. Und
das, ja.
das ist natürlich toll, auf der einen Seite so die Leute zu besuchen jetzt in den Traumländern, die wir gerade nicht besuchen können. Also da sind, haben wir jetzt tatsächlich auch jemanden auf den Malediven. Diesmal hat es geklappt. Allerdings eine Engländerin, die da lebt und arbeitet, und zwar in einem Luxusresort und da tatsächlich Schildkröten rettet, Seeschildkröten. Das ist also angebunden an das Hotel und die kümmert sich da um die und pflegt die und versucht sie wieder auszuwildern. Und dann haben wir in Hurghada in Ägypten einen sehr netten Mann, der für uns filmt. Der Leo hat einen Tourguide in einem Taj Mahal, ne?
Wow. Indien, ja,
Und
genau.
genau, also da sind wir wieder in so einem, genau, in so ein paar Traumzielen sozusagen unterwegs und schauen uns an, wie es den Menschen da geht. Und ja, da ist es natürlich so auf der einen Seite das schöne Leben, wie du auch gesagt hast, ne? Mit exotischen Früchten und dem Meer vor der Tür. Aber klar, die haben es natürlich gerade auch wirklich schwer alle, weil halt es einfach kaum Touristen gibt und sie halt ihre Haupteinnahmequelle verlieren. Und einen weiteren Film, der jetzt gerade in der Planung und in der Mache ist, ist über Helfer an Brennpunkten. Da sind wir also an verschiedenen Menschen dran, die sich trotz Corona, aber jetzt gar nicht so Corona-related, weiter halt engagieren auf der ganzen Welt und versuchen, Menschen vielleicht mit anderen Problemen auch zu helfen. Also da kommen, glaube ich, noch ein paar Themen auf jeden Fall.
Welche dieser vielen Einzelgeschichten, die ihr da quasi denn hatten, sind denn euch persönlich jeweils ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Also meine ist jetzt gar nicht so spektakulär. Das war aus dem ersten Film, wo es eben über Traumurlaube ging. Das war, da habe ich jemanden kontaktiert in Tunesien und zwar mitten in der Wüste in so einem, in so einer Oasenstadt. Und der ist eigentlich Kamelführer und der hat halt so Kamele und Dromedare, ja, so 10. Und der, wenn keine Touristen kommen, nach Tunesien kamen, also letztes Jahr überhaupt keine Touristen, ja, dann hat der einfach auch überhaupt keinen Umsatz, ja. Und das war so eine rührende Geschichte irgendwie, weil der, glaube ich, wirklich zum ersten Mal in seinem Leben mit seinem Handy einen Film gemacht hat oder auf den Videobutton gedrückt hat, ja. Und das ist natürlich als Macher wahnsinnig spannend, weil das war, da muss man wirklich von ganz vorne anfangen. Aber er hat das irgendwie super gemacht und das war so eine, sag ich mal so, der war so intim mit der Kamera, also intim soll jetzt überhaupt nicht anzüglich klingen, aber der hat einfach dann so wahnsinnig schöne und anrührende Bilder gemacht von sich und von seinen Dromedaren und der Tätigkeit, die er sonst macht, dass er halt in so einem Palmengarten unterwegs ist und da Datteln pflückt oder Datteln pflegt. Also das war eine ganz kurze Geschichte, und er war auch ziemlich, also traurig und frustriert von der ganzen Situation, weil es ihm wirklich quasi an die Existenz ging. Aber der hat sich bereit erklärt, uns so ein kleines Stück aus seinem Leben zu zeigen, und das fand ich wahnsinnig anrührend, ja.
Und bei dir, Kim?
Boah, ich überlege gerade schon die ganze Zeit fieberhaft, weil es sind echt so viele und ganz unterschiedlich. Also ich habe auch wie Leo halt so ein paar wirklich Geschichten, wo die Leute das allererste Mal, wo du gemerkt hast, die können damit gar nichts anfangen und wo das dann irgendwie aber so, ja, so toll war, wie die sich so bemüht haben und wo dann einfach auch so ganz, ganz eigene Geschichten rauskamen. Aber eine Geschichte, die mich ansonsten sehr, sehr berührt hat, weil ich es einfach tatsächlich nicht so auf dem Ticker hatte, war der Film über Diktaturen. Und da war mir relativ schnell klar, okay, Nordkorea liegt auf Platz 1, ja, der faschistischen Staaten sozusagen und oder der totalitären Staaten, das muss rein und Belarus ist sehr aktuell und dann hatten wir noch einen ganz süßen Protagonisten aus Polen, der also da über Homophobie irgendwie berichtet hat. Und was ich aber tatsächlich gar nicht so auf dem Ticker hatte, war zum Beispiel Venezuela, was einfach auch krasse Zustände hat. Und da habe ich dann über Amnesty International einen Zugang zu einem Journalisten bekommen, dem Louis. Und der war am Anfang ganz, ganz gut an Bord und hat gleich so ein paar Sachen gedreht und geschickt. Und dann tauchte er aber für 6 Wochen ab. Und ich habe nichts mehr von ihm gehört. Ich habe schon gedacht, oh Gott, weil also der war auch politischer Gefangener. Also der wurde tatsächlich von der Geheimpolizei mal dann auch einkassiert und verschwand für mehrere Tage. Und seine Frau wusste überhaupt nicht, wo er ist und so weiter. Dachte ich, oh Gott, ist denn was passiert? Aber man hat irgendwie auch auf Twitter und Co. nichts gefunden. Also schien alles normal. Und auf einmal, ja, hat er sich dann nach der 38.000. E-Mail und WhatsApp dann wieder gemeldet und hat dann noch ganz viel Material gedreht und auch halt aus dieser Zeit der Gefangenschaft, wo seine Frau dann für ihn auf die Straße gegangen ist, obwohl auch sie von der Polizei bedroht wurde, nichts zu sagen. So ganz ikonische Fotos dann irgendwie geschickt und das wurde dann einfach, also für mich einfach so ein starker Part und ich war so froh einfach und dankbar, dass er die Zeit dann gefunden hat, weil es war wohl tatsächlich so, dass er dann einfach auch super viel zu tun hatte und das immer so nach unten rutschte auf seiner To-Do-Liste, dass er das dann doch irgendwie noch hinbekommen hat und ja, das war einfach eine Geschichte, die mich auch sehr, sehr, sehr berührt hat, so inhaltlich und auch dann von den Bildern und die ich sehr sehr stark einfach fand.
Jetzt könnte man natürlich glauben, irgendwann wird Corona wieder vorbei sein und Geschichten lassen sich doch auch wunderbar erzählen, ohne dass man vor Ort sein muss. Was glaubt ihr denn? Wie wird das nach Corona weitergehen?
Also ich glaube schon, dass das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig zu sagen, weil manche Leute, manche Protagonisten, die wir hatten, die haben das schon wirklich auf eine Art und Weise gemacht, die ich mir sehr gerne anschaue und die ich ehrlich gesagt auch vermissen würde, wenn sie es nicht mehr geben würde, weil jetzt eben wieder alle, dann in Zukunft alle Grenzen offen sein werden. Aber ich glaube, dass so die Tatsache, dass jeder oder fast jeder, ja, wirklich eine Kamera in der Hosentasche hat oder in der Handtasche, die wird in der Zukunft schon noch eine größere Rolle spielen, weil mit so einem Mobiltelefon kann man einfach unfassbar schöne Geschichten erzählen, ja, und gutes Footage drehen. Also das ist einfach so eine Grenze, die so ein bisschen aufgemacht wurde, die jetzt natürlich nicht ein professionelles Kamerateam in den Schatten stellt, überhaupt nicht, aber die einfach was Neues ist und ich glaube schon, dass es in irgendeiner Art und Weise bleiben wird.
Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist wie in vielen Bereichen, wie viele Leute jetzt auch im Homeoffice vielleicht weitermachen werden oder halt nicht mehr für die Besprechung in Berlin von München dann anreisen, sondern man es dann halt einfach doch über Zoom macht, was ja auch toll ist, weil es Ressourcen und die Umwelt schont. Und so ist es beim Dreh ja auch. Also es ist ja schon auch so, dass man viel um die Welt gereist ist, für kleine Geschichten und wenn man sich dann mal so im Nachhinein überlegt, puh, dafür bin ich dann mal eben für 3 Tage nach Argentinien geflogen oder so um die Welt gejettet, das kann man sich natürlich dann schon aus diversen Gründen einfach sparen. Aber wie Leo schon sagt, das ist es ersetzt nicht das Filme machen und es ist halt ich glaube tatsächlich auch, es ist ein Bereich, der total spannend ist, weil die Menschen sich natürlich anders zeigen, wenn sie sich alleine drehen oder wenn ihre Freunde oder Familie sie drehen, als wenn man halt mit einem Kamerateam ankommt und da kann man sich noch so gut verstehen und ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Es ist nicht das Gleiche, was man bekommt einfach und was man filmt. Und ich glaube daher auch, dass das einfach ganz gut auch koexistieren kann. Das haben wir jetzt auch gemerkt, so Geschichten, wo es halt wirklich einfach um Emotionen und persönliche Erlebnisse und das Leben an sich sozusagen geht, die lassen sich oft total gut damit filmen. Aber wenn du dann zum Beispiel auch Dinge erklären musst, was man bei Galileo ja auch häufiger macht, also zum Beispiel Green Heroes, wo es dann auch darum ging, zu erklären, wie jetzt der Typ sich das ausgedacht hat, dass er in der Wüste super Pflanzen anbauen kann und die da überleben. Das ist halt total schwierig, weil da brauchst du einfach andere Bilder natürlich. Da brauchst du Erklärstrecken und Bilder und Ebenen und musst ganz andere Fragen stellen. Und da hat es zum Beispiel, finde ich, nicht so gut funktioniert. Und deswegen, glaube ich, wird es einfach ein Stück wieder normal werden, hoffentlich auch, weil ich ein bisschen Reisen findet man ja auch ganz schön. und die Leute wirklich treffen und nicht nur übers Telefon. Aber ich glaube schon, dass das seine Berechtigung behalten wird und dass das trotzdem spannend bleiben wird, auch so Filme zu produzieren.
Ich stimme euch da vollkommen zu und ich glaube auch, dass es eine schöne Ergänzung sein wird, aber man darf einen Punkt tatsächlich nicht vergessen, auch wenn die Leute tolles Footage drehen können oder toll mitdrehen können, es braucht immer Erzähler dieser Geschichte. Es braucht die Storyteller, die das vielleicht auch mit einem Blick von außen an andere weitererzählen können und weitertragen können. Und das könnt ihr beide ganz großartig, das habt ihr jetzt gerade bewiesen, mit diesen vielen tollen Geschichten, die ihr erzählt habt. Ich habe jeder einzelnen wie gebannt gelauscht und gebe auch die Empfehlung, sich das absolut auch im Fernsehen anzuschauen und natürlich auch bei Galileo Online. Machen wir sonst nicht im Podcast, aber das hat ihr habt das so toll erzählt, das kann ich jetzt nur als Empfehlung weitergeben. Daher sage ich vielen, vielen Dank an euch beide. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch und ganz tolle Geschichten. Macht bitte weiter.
Gerne. Danke dir, Peter.
Vielen Dank.
Dann sage ich nur noch Tschüss an alle Hörer da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.